Schaltet den Verstärker ein. Die drei Fragezeichen Fan-Podcast mit Leon, Timo und Anna.
Wir leben noch, Leute. Wir sind zurück von der Fachschaftsfahrt und es ist Zeit für eine neue Folge, weil es ist wieder Mittwoch. Schön, dass ihr dabei seid. Aus dem Homeoffice und Timo hat Kopfhörer. Also kann der Sound nur besser werden. Nochmal Entschuldigung zu den Soundproblemen der letzten Woche.
Ja, auch von mir nochmal ein dickes Sorry, aber das Problem sollte ja jetzt eigentlich geklärt sein.
Hoffe ich mal. Wir werden es auf jeden Fall nochmal probieren und hoffentlich läuft es dieses Mal einigermaßen. Naja, wir geben dem auf jeden Fall nochmal eine Chance.
Müssen wir ja irgendwie auch, weil wir sind gestern wiedergekommen, also heute ist Dienstag, wo wir aufnehmen und es war durchaus schon schön.
Oh ja.
Wenig Schlaf, aber das gehört dann dazu. Wenig Schlaf am letzten Nacht. Aber mein Gott, von daher heute Dienstagabend, wir nehmen noch auf, aber das wäre jetzt alles ein bisschen too much gewesen, dafür irgendwie aus halb NRW zusammenzukommen. Deshalb diese Woche auf jeden Fall nochmal online. Aber ich denke, ohne jetzt unfassbar viel vorwegzunehmen, glaube ich, wird es tendenziell nächste Woche eher wieder, dass wir uns irgendwie treffen. Also von daher könnt ihr euch schon mal darauf freuen. Denn Freitag kommt ja auch eine neue Folge raus. Auch schon mal vielleicht erwähnenswert, Geheimnis der sieben Palmen. Ich habe es gelesen.
Ich auch.
Timo, glaube ich, auch.
Natürlich. Ja.
Also von daher.
Ich nicht, aber ich werde es hören.
du kannst dir das Buch auch gerne ausleihen vorher, dann hätten das mal alle drei gelesen. Das können wir auch überlegen.
Dann müssten wir aber mir noch so ein, zwei Tage Schonfrist geben.
Na gut, ich kann es ja am. Na, wenn ich sie Donnerstag gebe, wird schon eng. Nein, müssen wir auch nicht machen. Wir sind, glaube ich, immer ganz gut damit gefahren, dass wir auch Menschen hatten, die nur das Hörspiel kennen.
Ja, das ist kein Problem, glaube ich. Auch nicht bei der Geschichte, die da jetzt rauskommt. Das war ein gutes Buch, aber jetzt auch nicht wahrscheinlich zwingend zu lesen, weil das jetzt auch nicht so groß Spielraum gibt, um da was rauszukürzen.
Ja, es gibt ja immer dieses Record-Release-Feature auf Spotify und so. Ich habe das schon mal gehört. Also, ich weiß nicht, inwieweit da jetzt gekürzt wurde. Aber ich glaube schon, dass man da ja, also gerade, dass die da bei diesen ganzen Szenerie wechseln, also spielt ja an sehr viel verschiedenen Orten. Ich glaube, das wird schon teilweise ein bisschen eingekürzt. Aber ja, ist eine nette Geschichte, aber da brauchen wir jetzt auch nicht so viel vorwegnehmen. Das machen wir dann zur nächsten Woche. Lass uns erstmal sprechen über die Rache der Samurai, denn das ist unsere heutige Folge.
Oh ja.
Samurai-Kämpfe hatten wir in den Niederlanden nicht. Würde ich behaupten. Ich glaube, da sind wir ganz verschont geblieben.
Nee, da waren nur laute Französinnen. Das hat mir aber auch schon gereicht.
Die haben auch teilweise sehr rumgebrüllt.
Oh ja. Es gibt nichts Schlimmeres als einen Haufen französischer Teenagerinnen.
Ihr müsst euch vorstellen, es waren so ungefähr 20 Französinnen, die hinter einem Ball hergerannt sind auf dem Fußballplatz, der eigentlich ausgelegt war für maximal 5 gegen 5 oder so. Nur damit ihr mal eine ungefähre Größenordnung habt, was da abging. War lustig auf jeden Fall.
Ja, doch.
Hatte was für
sich.
Ja,
ich fand auch insgesamt, war eine entspannte Stimmung, das Wetter hätte besser sein können.
Ja, wir haben echt eine üble Woche erwischt. Also es hat die ganze Zeit immer mal wieder geschüttet, aber wir haben das Beste draus gemacht.
Ja, gab Schlimmeres. Auch. Gehört ja auch so in den Niederlanden so ein bisschen dazu, das Wetter.
Ja, wir waren irgendwo in den Tiefen der niederländischen Provinz gefangen. Ich glaube, das kann man durchaus auch so sagen.
Ja, in den Tiefen von Gelderland. Was gibt es Schöneres?
Auch die Gegend war ja nett, ne? War sehr viel Gegend, aber das war auch schön.
Hatte was für sich.
Ja, kann man machen auf jeden Fall.
Ja.
Aber das soll heute nicht das Thema sein. Heute sprechen wir deswegen, wie gesagt, über ein Internat. Wart ihr früher auch so, dass ihr gerne mal auf ein Internat wolltet? Als Kinder? Oder wart ihr von Anfang an so auf gar keinen Fall?
Also auf gar keinen Fall. Ich habe zwar immer TKKG als Kind gehört, aber so lang von der Familie weg und dann mit so fremden Leuten auf dem Zimmer, das wäre für mich ein größter Albtraum, glaube ich, damals gewesen.
Ja, ich war halt so ein bisschen vorgeprägt von den ganzen Honey und Nanny-Filmen, ne? Also das war schon irgendwie auch cool, bin ich ehrlich. Und ich hatte auch tatsächlich so ein bisschen einen Honey und Nanny-Vibe jetzt aus der Drei-Fragezeichen-Folge, habe ich mir auch aufgeschrieben. Es hat mir so ein bisschen so einen richtig typischen Internatskrimi, halt einfach so ein Internatskrimi-Fall in irgendeiner Form. Ja, keine Ahnung. Also ich glaube, ich wollte immer, aber ich glaube, ich wäre nicht lange geblieben, wenn ich auf eins gekommen wäre.
Ja, ich war irgendwann mal so, dass ich, frag mich nicht warum, dachte, ja, ich wäre doch bestimmt, ich würde gerne Skispringer werden. Das war ich total klein noch. Und dann war aber auch klar, hätte ich ja auf ein Sportinternat gehen müssen. Ich war damals so für so 3 Wochen, ja, das würde ich auch machen. Und dann habe ich nochmal überlegt und dachte, so sportlich wie du bist, wirst du auf jeden Fall Skispringer. Und damit war dann der Traum auch wieder vorbei, so kurz wie er war. Aber nein, ich glaube, Internat wäre auch nichts für mich gewesen.
Ja, ich glaube, ich fand halt dieses alleine Leben immer schon cool. Also das hat genau. Sich irgendwie so erwachsen angehört einfach. Ja, ich glaube, dafür hätte ich es dann vor allem gemacht, damit ich so die ganze Zeit mit meinen Freundinnen chillen kann auf dem Zimmer und halt alleine irgendwie dann da so meine Mini-Wohnung habe und dann so irgendwie wir unseren Tag alleine auch planen können und dann, egal, immer kannst du lange wach bleiben und Sleepovers machen, aber ja, ich glaube, davon hätte ich dann auch die Nase voll gehabt.
Ich glaube, das stellt man sich aber auch cooler vor, als es in der Realität wirklich ist, weil ich glaube,
ja, ist es auch. Ich kann
von Regeln her und so
ist das Erfahrung auch das sagen.
Nicht streng.
Weil in Velbert gibt es neben unserer Schule ein Internat. Und was man da so früher gehört hat, war jetzt auch nicht so berauschend.
Plauder mal aus dem Nähkästchen, Timo.
Also ich sag mal, um es mit Bobs Worten zu sagen, sauteuer und nicht mal eine Glotze auf dem Zimmer. Also das war halt, da waren halt aus der ganzen, sogar aus Köln, bis aus Köln sind die gekommen, diese reichen Bonzenkinder da, und sind auf diese Schule gegangen. Da waren halt nur so, weiß ich nicht, verhaltensauffällige Menschen. Ich sag nur, letzten Monat hat es da so einen Brand gegeben von außen an der Fassade und es wird gemunkelt, dass das jetzt nicht ein Unfall gewesen ist, sagen wir es mal so.
Schön.
Die wollten ihr eigenes Zimmer abfackeln.
Damit ihr wisst, was da so abgeht. Deswegen bin ich froh, dass ich da nicht war.
Wärst du denn lieber auf Shadowstone gewesen?
Nee, ich glaube, das kann man ganz gut vergleichen, diese beiden Schulen. Also beide sind wahrscheinlich von außen hui, aber von innen halt eher fui, so von den Leuten. Also muss nicht sein.
Ja, würde ich sagen, können wir einsteigen jetzt in die Folge. Vielleicht vorher, wie immer, einmal kurz über das Cover reden. Wie findet ihr das Cover?
Ja. Hat wieder diese typischen orange-roten Farben, die wir jetzt schon in 3 Folgen besprochen haben. So Höhle des Grauens, Schlucht der Dämonen und da alles mögliche, Pfad der Angst mäßig. Ist halt unspektakulär, diese Farbgebung.
Das ist irgendwie immer das Gleiche.
Genau.
Ich sag mal, ist ein Cover, ne? Also, siehst du, was drin ist? Kriegst du einen kleinen Vorgeschmack? Ist ein Cover. Macht seinen Job.
Ich finde, das Cover ist an sich ja eigentlich sogar ganz gut mit diesen beiden vermummten Samurai-Kriegern. Nur diese Farbgebung im Hintergrund, die ist mal wieder ein bisschen, weiß ich nicht, ist halt zu typisch kalifornisch.
Ja, aber kann man machen. Also, es ist ja,
ja so kein. Ich würde sagen, Cover. Es ist ein solides Cover. Passt auch gut zur Folge.
Gut, dann lasst uns auch inhaltlich reingehen. Ich weiß nicht, wie es im Buch ist, aber zumindest im Hörspiel geht's ziemlich abrupt los, dass Mr. Yukawa, also der Leiter des Internats Shadowstone, ich glaube, die 3 auf dem Schrottplatz aufsucht.
Mhm. Ja.
Und
das fand ich auch interessant, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass das lange nicht mehr passiert ist, dass ein Klient wirklich zu denen auf den Schrottplatz gekommen ist und sich der Fall nicht irgendwie ergeben hat, sondern wirklich jemand auch nicht nur angerufen hat, sondern wirklich mit auf dem Schrottplatz war und die halt ehrlich aufgesucht hat. Ich glaube, das ist irgendwie in den Folgen, zumindest die wir besprochen haben, echt noch gar nicht so oft vorgekommen.
Nee, stimmt. Mhm. Bis jetzt war es halt immer so, dass irgendwie Justus das gefunden hat. Diese ganzen Verbrechen oder Fälle.
Es bleibt aber auch nicht lange auf dem Schrottplatz, muss man ehrlicherweise sagen.
Ja, ist
weil,
auch gut so.
Ja, Bob sourced das Ganze ja sofort aus.
Genau, Bob wollte lieber ein Strandcafé, wollte sich einladen lassen von Mr. Yukawa, also
im Buch war es Justus.
Im Buch war es Justus.
Passt ja, ich glaube, es war Bob,
der sich, der sich einladen wollte. Ich glaube, also Mr. Yukawa hat halt schon selber gesagt, ich lade euch natürlich ein.
Vielleicht war es auch, damit Bob am Anfang noch ein bisschen Redeanteil hat, denn von dem hören wir ja jetzt in den nächsten Stunden nicht mehr so viel eigentlich.
Das stimmt. Und da ist eine Besonderheit, da muss ich am Ende nochmal drauf zu sprechen kommen, über diese ganzen Erzählperspektiven in diesem Fall. Die waren sehr anders als sonst.
Anna, sagen. Bist du eigentlich enttäuscht, dass Bob so wenig vorkommt? So
ja, dein, sehr.
Dein Fragezeichen.
Mensch. Ja, sehr. Also mir war das ein bisschen, ich habe ihn ein bisschen vermisst auch. Irgendwie, keine Ahnung, ich hätte mir das auch cool vorgestellt, zu wissen, was er so die ganze Zeit macht. Aber gut, da kommen wir ja auch noch später hin, wo er dann überhaupt landet. Aber naja.
Der hat sich bestimmt heimlich mit Mandy getroffen.
Das habe ich auch schon überlegt.
Also es würde auf jeden Fall passen. Würde mich auch nicht mehr wundern.
Naja, die ist zwar vergeben, aber
ich glaube, so ein, ja ein nichts, Bob ne? Andrews interessiert sowas nicht.
Ach, die flirtet ja auch direkt schon mal ein bisschen mit ihm.
Ja, eben.
Na gut, aber Bob ist ja auch scheinbar so ein Mädchenschwarm, denn der zieht ja auch Mädels magnetisch an, glaube ich.
Ja, man muss Justus auch direkt mal unterbrechen, aber da kommen wir gleich noch hin.
Ich finde das aber generell lustig. Bei Bob ist das aber auch immer in beide Richtungen. Also sowohl Mädchen ziehen Bob an, als auch Bob zieht Mädchen an. Das ist irgendwie.
Na gut, wenn der
Ich
so aussieht
glaube.
wie Peter Shaw in den Filmen, dann ist es ja kein Wunder.
Wohl wahr.
Wie gesagt, sie treffen sich dann mit Mr. Yukawa in einem Strandcafé in Rocky Beach, beziehungsweise im Hörspiel sagt der Erzähler sogar in dem Strandcafé.
Keine Ahnung,
Frage ich
irgendeins
mich,
halt.
gibt es in der Promenade nur ein einziges so kleines Rocky Beach?
Oder
Ja,
eins,
eine
was so
gute
berühmt
Frage.
berüchtigt ist in deren Universum, wo die halt immer hingehen. Vielleicht ist das einfach nur nicht so groß und es ist so ein Insider zwischen den Autoren, dass die alle wissen, Body gehen immer in dieses eine Café am Strand, wo die immer ihre Pommes in Milchshake dippen oder so.
Kann schon
Mensch,
sein.
wir haben heute ganz schön viele Anspielungen für die Filme hier, also wirklich. Auf jeden Fall erzählt Mr. Yukawa dann so ein bisschen von seiner Arbeit als Direktor des Internats, erzählt eben, nachdem Bob sich sein, was eine Kette, was ein,
Ich glaube, es ist so eine Anstecknadel am Revers irgendwie.
Ja, ich
oder
glaube
so
auch.
genau, worauf eben ein goldenes Schwert abgebildet ist, denn der Direktor von mein Gott, Shadowstone,
Shadowstone.
ist eben gleichzeitig auch der Besitzer von einem japanischen Kampfschwert, was eben zumindest einen Griff aus purem Gold hat. Und darum geht es dann auch vorrangig in dieser Folge, denn japanische Kampfsportarten sind an Shadowstone-Internat durchaus wichtig. Und Peter macht sich so ein bisschen über die Schule lustig, tut dann so ein bisschen so, ah ja, das sind alles ganz seltsame Kinder da, hier Auffangbecken für Junge, und dann ist die Schule immer ein Auffangbecken und weiß nicht, was Justus auch nicht gut haben konnte. Aber Mr. UK war das mit Humor genommen und hat gesagt, ja, so ein bisschen ist das ja auch so.
Aber
Justus
Peter
hat
war
schon seinen
generell
Fall
auf
schwimmen
Krawall
sehen.
gebürstet. Oh ja, aber Peter war generell auf Krawall gebürstet, auch mit der Aussage von Yukawa, dass er da halt, wenn er die Schüler befragt, nicht gut da durchkommt. Und Peter sagt ja, kein Wunder, sie sind der Direktor. Also der war richtig auf Beef aus, hatte ich das Gefühl.
Ja, und er war halt auch einfach wieder mit gutem Humor unterwegs. Ist schon
Ja,
wieder
in
der
der
Lustigste
Folge
von denen, das
besonders
kann man
sogar.
sogar sagen.
Ich finde aber Bob auch.
Bob hat doch gar nicht viel Anteile gehabt in dieser
War doch
Folge.
einfach nur da.
Nee, aber wenn, dann fand ich ihn ganz lustig. Ich muss mal, ich habe mir das zwischendurch dann aufgeschrieben.
Okay.
Aber dann geht es eigentlich um den eigentlichen Fall dahinter, denn Percy ist verschwunden. Und hier kriegen wir einen ganz interessanten Einblick auf einen der vorherigen Fälle, nämlich Fluch des Piraten. Da ist
Genau.
nämlich die Produzentin Elvira Zuckerman diejenige, die Mr. Yukawa die Jungs empfohlen hat und die Mutter von Percy ist. Finde dann spannend, dass die sich nicht selber an die Jungs wendet, sondern dass Mr. Yukawa macht. Aber Percy ist weg. Mr. Yukawa denkt, es könnte durchaus sein, dass da eine Entführung hintersteht. Und deswegen, genau, ist es jetzt an den drei Fragezeichen, sich darum zu kümmern, dass Percy wiederkommt.
Können wir darüber reden, dass Fluch des Piraten in meinem Hirn komplett untergegangen ist und ich das Gefühl habe, ich habe diese Folge noch nie gesehen, gehört oder was auch immer?
Fluch des Piraten ist ja da, wo die drei auf der Insel sind und da die komischen Vorkommnisse sind mit diesen Wildkatzen und diesem Skelett im Wasser und alles Mögliche und dieser komischen Gangsterin mit diesem Nachtsichtgerät.
Und sie treffen dann noch mal auf Athena.
Das auch, die liegt ja da im
Ja.
Geisterschiff.
Genau, weil die hat ja am Anfang ist die auf den Schrottplatz gerannt bekommen und hat Justus diese Kamera gegeben
Ja,
und
und
so
dieser
weiter.
Typ hat die
Also
verfolgt.
die ist ja quasi mehr oder weniger unfreiwillig die Auftraggeberin der drei.
Ja.
Da habe ich mich immer gefragt, wo Corona in der Zeit war, ob die sich getrennt haben, wie auch immer.
Ja, die haben sich getrennt. Die haben sich, glaube ich, zerstritten. Im Buch stand das.
Ah, guck mal, lernt man
Ja.
immer was Neues, wenn man
Also.
Mr. Buch Timo dabei hat.
Also, Kali D gibt es nicht mehr, leider. Die haben sich da auseinanderdividiert, wie Justus hier in dem Buch auch so schön sagt.
Gibt's ja auch
Haben die
nicht.
sich auch um Bob gestritten, die beiden?
Tja, das kann
Konkurrenz
natürlich
hier.
auch sein.
Und dann ist mir aufgefallen, weil dann ist nämlich ja auch herausgekommen, dass Percy eben durchaus mitbekommen haben könnte, was eben der Grund dafür sein könnte, dass er verschwunden gegangen ist, denn der Hausmeister wurde überfallen und Percy hat dann nachher ausgesagt, dass, und jetzt kommt ein Name, der mich sehr verwirrt hat, René Billstedt als Täter ausgemacht hat und der dann der Schule verwiesen wurde. Und können wir mal bitte darüber reden, wie hardcore TKKG-mäßig dieser Name klingt?
Nee, René Bill, also ja. Im Buch heißt der René Billstedt, weil er aus der Schweiz kommt. Das ist so ein reicher schweizerisches Söhnchen von so einem Adeling oder so, keine Ahnung. Irgendein Schweizer
Mensch. Also selbst wenn es Billstedt war, klingt es trotzdem noch nach TKKG. Das passt gar nicht. Die haben alle so meistens englische Namen, beziehungsweise sogar japanische Namen. Und dann kommt René Billstedt. Warum?
Ja, die Schweiz, die tanzt wieder aus der Reihe. Keine Ahnung warum. Hat vielleicht gepasst wegen Reichtum und schnöselige Bonzen, keine Ahnung. Der Klischee-Schweizer, der musste halt die Quoten füllen.
Keine Ahnung. Aber wenn er Schweizer ist, okay, dann wollten sie vielleicht einfach wirklich, dass er ganz doll auffällt mit seinem Namen.
Ja.
Es ist mit mir hängen geblieben, weil das hatte mich ein bisschen gewundert, wieso man dann so jemanden so in so eine Folge einbaut. Ist aber auch egal, weil die drei übernehmen dann den Fall und schon am nächsten Tag geht's für die Jungs in Richtung
Shadowstone.
Allerdings nur für Justus und Peter ins Internat, denn Bob wird von Mr. Yukawa ausquartiert, eben in die nächstgelegene Stadt oder das nächstgelegene Dorf, eher gesagt. Und da bringen sie dann Bob auch hin zum Wilbury Hotel und müssen erstmal wissen, wo das ist eigentlich und treffen da auf Mandy, die in einem Laden arbeitet. Und dann erzählt die so ein bisschen schon und dann geht es wieder darum, dass die beiden schon direkt wieder am Flirten sind, Anna.
Ja, ehrlich, also hier, das Gespräch ist ja auch wieder so super intensiv und irgendwie werden die beiden auch dann, also die lassen sich auch gar nicht unterbrechen. Die reden da einfach und reden, bis dann irgendwann ja auch Justus dazwischen geht und sagt, ja, so Leute, und wir sind übrigens, wir sind auch noch da.
Wir sind Justus und Peter und wir sind auch dabei.
Ja, lass Bob doch seinen Spaß.
Man muss ja auch sagen, dass Bob dann sagt, und wir, Mandy, wir sehen uns bestimmt irgendwann noch mal, und sagt Mandy so ein bisschen geheimnisvoll, das liegt ganz an dir.
Oh Gott. Nee.
Find das spannend, wenn man bedenkt, dass sie ja nachher eigentlich gar nicht Single ist, sondern vergeben ist.
Das passt halt überhaupt dann nicht irgendwie.
Ja, sie schien scheinbar trotzdem interessiert zu sein.
Ja gut, wenn Bob halt wirklich so ein Prinz ist.
Eine schließt das andere ja auch nicht zwangsläufig aus.
Ja, naja. Bob sieht einfach super aus. Der ist halt das Juwel unter den Jungs.
Das wäre jetzt generell so mal so ein Thema, was man besprechen könnte. Anna, du findest den Bob der Hörspiele ja auch immer am attraktivsten.
Warum denn? Ich weiß nicht. Also ich mag halt einfach, ich glaube, bei mir hat das auch viel mit der Stimme zu tun. Also die Fröhlichstimme ist halt einfach irgendwie so die angenehmste, würde ich sagen, von allen dreien. So, die ist einfach so, weiß ich nicht. Also für mich hatte er aber auch immer diesen ruhigen, leichten, mysteriösen Vibe, den ich auch irgendwie ganz gerne mag. Also, keine Ahnung, immer so Nase im Buch und irgendwie immer unterwegs und ja. Für mich hat er am Anfang auch in den Folgen, die ich ganz am Anfang gehört habe, war er auch häufig nicht, also wir haben auch schon drüber geredet, dass es manchmal ganz lustig ist, wenn er so ein bisschen angenervt ist und ein bisschen so abgefuckt von der ganzen Situation, dass das dann immer die lustigsten Folgen sind. Aber in den Folgen war er halt einfach so super ruhig und irgendwie immer so der Typ, der so alle wieder runtergebracht hat und so gestreitschlichtet hat und einfach irgendwie, ich weiß nicht, immer so ein bisschen grounded war. Und deswegen fand ich den in den Hörspielen halt einfach immer, ja, keine Ahnung, war halt mein Lieblingsfragezeichen.
Ja, das ist ja wieder die Anziehung der Mädels.
Ja, ehrlich.
Überraschenderweise. Scheinbar passiert das nicht nur innerhalb der Folgen, sondern sogar auch außerhalb bei den Fans der drei Fragezeichen.
Ja, bestätige.
Aber trotzdem, Timo, ist ja auch dein Lieblingsfragezeichen. Du bist ja nur unfreiwillig jetzt hier zum zweiten Fragezeichen geworden.
Ja, also ich kann mich mit Peter gut arrangieren. So ist das jetzt nicht. Ich mag beide. Die haben alle einen Platz in meinem Herzen.
Ja, das
Aber warum ist
sowieso.
Bob bei dir auch ganz vorher? Ja, das ist ja auch unbestritten.
Ja.
Also sind ja alle gut.
Auf
Natürlich
jeden Fall.
sehe ich dann doch eher die großen Parallelen zu Justus bei mir.
Hm.
Ich glaube, jeder kann sich ja dann doch irgendwo immer wieder in einen der drei dann ganz gut hineinversetzen. Und findet sich da irgendwie drin wieder. Bei mir liegt es vielleicht auch einfach schlicht und weg daran, dass ich jetzt nicht unbedingt wahnsinnig sportlich bin. Und Schwimmen macht schon auch Spaß, kann man machen, um mal kurz bei Justus zu bleiben. Aber trotzdem, Peter, obwohl du kein Mädchen. Ja, trotzdem, Peter, jetzt sei ich schon
Ja,
zu.
ich bin kein
Timo, jetzt bist du
Mädchen.
schon offiziell Peter. Trotzdem, Timo, bist du kein Mädchen. Warum trotzdem Bob? Ist jetzt hier die wichtige Frage.
Ja, weil Bob halt einfach, weiß ich nicht, ich finde, der ist mir am nächsten, am ähnlichsten, weil der liest halt super viel und super gerne. Der hat halt viel auch mit so kulturellen Sachen, Musik zu tun, da sehe ich mich halt. Ich bin jetzt nicht so jemand, der als Hobby irgendwie 30 Runden um den Sportplatz joggt oder so. Deswegen, und außerdem macht Recherche auch mehr Spaß, als irgendwie Türe aufzuknacken.
Sieht man
Deswegen.
ja auch daran, dass wir hier alle Journalisten sind. Vielleicht
Ja, daran
seht ihr
natürlich
euch dann
auch.
auch automatisch schon im Bob,
Ich glaube, Bob
weil
ist auch ein guter Journalist. Ich glaube, der wird später auch Journalist werden. Ganz bestimmt.
ja, das glaube
Wie
ich
sein
auch.
Vater. Und deswegen, das war
Aber
einfach
auch
schon immer
Justus ist jetzt
sympathisch.
nicht aber auch Justus kann ein bisschen Journalismus. Ich kann mich an eine Folge erinnern, da hat er ja in der Schülerzeitung auch Berichte geschrieben. Welcher war das denn nochmal? Das ist auch einer der Älteren. Ist auch eine Sektenfolge, oder?
Ja, ich überlege gerade, das ist der magische Kreis.
Nee, da
Also ich
sollte
weiß
was
es nicht.
abgedruckt werden. Wurde es dann aber nicht. Und dann hat das Mr. Andrews als Leserbrief übernommen. Ist gar nicht so
Fällt mir
wahnsinnig
jetzt
lange
nicht
her, dass ich die
ein.
gehört habe. Ich überlege gerade, welche das war. Ist auch egal. Auf jeden Fall, auch Justus kann Journalismus, von daher sehen wir uns da drei vielleicht auch einfach deswegen schon dem
Ja,
Ganzen
das
ein bisschen
stimmt schon.
verbunden.
Naja, Bob ist einfach toll und das ist das Fazit. Bob ist einfach super.
Ja, aber sie sind, wie ihr schon gesagt habt, alle sind toll von denen,
Ja, die sind alle in
muss man
unseren
einfach auch mal
Herzen
sagen.
verankert. Jeder auf seine Art
So.
und Weise.
Der eine mehr, der andere weniger, aber alle haben einen Platz.
Ja, passt schon.
Dann lass uns mal wieder in die Folge gehen. Wir haben ja
Sehr
jetzt
gerne.
sehr viel über den mal wieder flirtenden Bob geredet. Der auch immer der Erste ist, sobald es um Mädels geht, muss man fairerweise sagen. Der auch in so vielen Hörspielen sagt, lass das mal den Bob mit seinem Lächeln machen.
Ja gut, und jetzt sind sie danach, sind sie ja unterwegs wirklich Richtung Internat und sehen das auch zum
Oh
ersten Mal.
ja.
Und ich finde die Atmosphäre da, die ist irgendwie besonders. Also da hast du ja auch diese kreischenden Vögel noch irgendwie. Und alles ist so ein bisschen leicht auf so einen Thriller irgendwie angelegt, habe ich das Gefühl, auch wenn man sich das Hörspiel anhört. Ich fand, das ist mal so eine ganz andere Atmosphäre, als ich mir dieses Internat eigentlich vorgestellt hätte. Also ja, so ein Internat hat immer irgendwie was Mächtiges an sich, weil das meistens ja so super große alte Gebäude sind irgendwie. Aber ich hätte mir das jetzt eher, naja, so ein bisschen halt wie so ein Sportinternat, so ein bisschen so offen, irgendwie relativ licht, so generell und ein bisschen heller eigentlich, als es eigentlich in der Folge rüberkommt, vorgestellt. Weiß nicht, wie ist das bei
Es wirkt
euch?
sehr düster, ne?
Ja.
Es wirkt auch nicht so wie eine Sportschule. Also man dachte am Anfang ja, das wäre irgendwie wirklich so eine altjapanische Herrenschule, aber das ist halt eigentlich nur ein normales Internat, wo das nur so eine kleine Neben-AG ist, die eigentlich gar nicht mal so relevant ist.
Wir könnten ja dazu auch mal wieder einen Post machen, wo wir uns das Gebäude vorstellen. Das würde,
Oh
glaube ich,
ja,
bei dem
das wird sich
Internat
gut
auch ganz
anbieten.
gut kommen.
Das können wir auf jeden Fall machen, finde ich. Eine sehr gute Idee.
Ja.
Ich finde generell auch spannend, dass es einfach ein reines Jungeninternat ist.
Ja, das auch. Und
Weil
dass er das auch so betont, fand ich auch lustig.
ich glaube, wenn es jetzt so eine Hardcore-Sportinternat wäre, dann brauchst du ja im Zweifel auch die Cheerleader. Und das werden jetzt
Ja,
vorrangig
okay.
eher nicht die Jungs sein. Also von daher finde ich das spannend. Ich meine, es ist jetzt auch kein klassisches Sportinternat, zumal jetzt Samurai dann auch im Zweifel nicht unbedingt die
Nicht der
Sportarten
typische
sind, wo du
Sport.
nachher Cheerleader brauchst, beziehungsweise auch nicht die Sportarten, wo am Ende die Mädels Schlange stehen und zuschauen, würde ich auch behaupten.
Naja, bei Bob vielleicht, aber ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema.
Mensch, ihr kommt immer wieder zu Bob
Ja,
zurück.
wir
Der ist doch
lieben
gar
Bob
nicht da.
einfach.
Der kennt doch Shadowstone doch gar nicht.
Ja, das stimmt. Nee, aber ich weiß auch nicht, diese Schule ist einfach ein bisschen besonders. Ich habe da immer so ein bisschen Hogwarts vor Augen, wenn ich da diese Türme mir vorstelle und diese Zinnmauern. Deswegen, das ist einfach so eine, von Ben Nevis wahrscheinlich so eine Hommage an Harry Potter. So ein bisschen von Baustil, architektonisch.
Das ist von Ben Nevis, das Buch.
Genau.
Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Ja, ja.
Ich finde ja auch generell, gibt mir auch dieser Autor immer so Filmcharakter-Vibes vom Namen her. So, das ist ja mit Sicherheit nicht sein echter Name, Ben Nevis.
Nee, nee, Ben Nevis ist ja der höchste Berg von Schottland. Der hat sich ja nach diesem Berg benannt.
Eben, was gibt mir trotzdem auch so filmcharaktermäßig so, könnte auch so ein Filmcharakter Ben Nevis heißen.
Ja, okay, das stimmt. Aber ich glaube, der ist irgendwie im wahren Leben auch Journalist. Also wieder ein Kollege von uns.
Ja gut, es gibt ja jetzt auch einen Autor, der bei 1Live arbeitet.
Das stimmt, jetzt haben wir schon zwei Journalisten.
Da kommen ja auch dann, ist das dieses Jahr, wo seine ersten Bücher rauskommen?
Ja,
oder sein erstes Buch, kann das sein?
Das kommt jetzt im Juli.
Spuk in Hollywood. Da kann Timo dann auch mal berichten.
Ja, ich bin gespannt. Also ich hoffe, dass es wirklich gut wird. Ich verspreche mir viel davon.
Vielleicht wird Timo ja auch immer mal drei Fahrzeichen Autor.
Wer weiß. Oder wir alle drei.
Folge 300. Genau, wir drei sind die Hauptautoren.
Unser gemeinsamer Nebenjob einfach.
Wir können Folge 300 schreiben, jeder ein Buch. Dann passt das doch.
Finde ich gut.
Das könnte ja auch so eine Gemeinschaftsproduktion werden, dass unsere Bücher einfach dass die Bücher von drei Autoren geschrieben wurden.
Das würde ja auch noch gehen. Muss man den Kosmos mal vorschlagen.
Ja, wir können ja einfach mal was schreiben und können das dann ja mal hinschicken. André Marx hat es auch gemacht und es hat geklappt, also von daher.
Aber André Marx ist halt auch schon wirklich Weltspitze. Daran zu kommen, ist schon echt schwierig.
Ja gut, aber auch der hat damals ja nur so eine Testgeschichte geschrieben und daraus so plötzlich dann, bitte, du darfst.
Na gut, ein Versuch ist es wert. Also wenn wir mal in 5 Jahren vielleicht Geld brauchen, kann man ja darauf zurückgreifen.
Wenn wir nach unserem Volo keinen Platz bekommen irgendwo.
Ja, wenn wir dann irgendwo auf der Straße als freie Mitarbeiter von irgendeinem Radiosender sitzen, dann kann man ja ein Buch schreiben.
Ja, dann hat man ja auch genug Zeit dann, ne?
Ja. Warum nicht?
Und jetzt kommt, finde ich, einer der interessantesten Charaktere, weil der mich so ein bisschen, ihr müsst mal sagen, ob euch dabei was aufgefallen ist, aber jetzt kommt ja Sean Dorothy und begrüßt die irgendwie, ist auch sehr schruppig, kommt auch ein bisschen wie in so einem Horrorfilm, so wo der dieser eine Charakter ist, der immer sauer ist irgendwie aus irgendeinem Grund und ist so, keine Ahnung, will die eigentlich alle gar nicht da haben. Und da ist mir bei dem Sprecher schon beim ersten Mal, dachte ich mir so, wer bist denn du, dich kenne ich doch irgendwoher. Und dann hinterher habe ich mal recherchiert, als er das zweite Mal aufgetreten ist. Wisst ihr nämlich, wer das ist?
Also ich habe das Hörspiel nicht gehört, aber ich meine, dass es vielleicht Chris Pratts Sprecher auch ist.
Genau, es ist Leonard Mahlich. Es ist die Stimme von Chris Pratt. Es ist die Stimme, die auch in den Jurassic World Filmen vorkommt und da halt einfach Owen Grady spricht.
Krass.
Ja.
Guardians of the Galaxy.
Ja, die ganzen großen Sachen.
Das ist ja krass, ist mir nicht aufgefallen.
Weil ich hatte halt
auch
sofort... Mir
durchaus auch bekannt vor, aber...
Also in meinem Kopf war auch sofort irgendwie, also hier Sean Dorothy sah sofort halt auch aus wie Chris Pratt, ne? Also in meinem Hirn ist das jetzt einfach Chris Pratt. Der sah aus wie Owen.
Okay. Anna hatte sofort einen Dinosaurier vor sich stehen.
Genau.
Wisst ihr denn auch, wer Leonard Mahlich ist?
Ich hab noch nicht gegoogelt.
Der Sohn von Holger Mahlich?
Ja, ist der Sohn von Inspektor Kotter.
Ach, guck. Das wollte ich nämlich eigentlich, ich habe gesagt, wenn ich das nicht mehr schaffe, bis jetzt zu googeln, dann frage ich dich.
nee, es wenn ist das der kleine weiß, Sohn von Panna Cotta. Das ist Terra Cotta und das ist der Sohn von Panna.
Ist die Frage, kommt der nur in der einen Folge vor?
Nee, der kommt als Kind tatsächlich schon vor, und zwar bei den Comic-Dieben. Da ist er der Junge mit dem blutroten Phantom, was dann verbrannt wird. Dieses Comic-Heft.
Echt?
Ja, das ist, glaube ich, seine erste Rolle.
Das ist krass.
Und bei TKKG kommt der auch vor.
Ja.
Da spricht er nämlich in Spur der Wölfe in den Reporter. Also der ist schon gut rumgekommen bei Europa.
Hier, warte mal, schauen wir mal nach, wo er drin vorkommt. Er hat nämlich schon mal eine eigene Kartei bei, nee, das ist Holger Mahlich, ich suche seinen Sohn, Mensch.
Auf jeden Fall auch eine sehr prägnante Stimme. Also wie gesagt, aber oh, am Anfang ist es mir schon so irgendwie aufgefallen, aber ich konnte es noch nicht so ganz einordnen. Und als er dann in dieser Tür stand und hier irgendwie Peter abgeliefert hat in seinen Internatsraum, sag ich mal, da dachte ich mir dann so, oh, doch, doch, der aus Jurassic Park, wie hieß er denn noch gleich?
Ja, ich das da besetzen.
Nicht Quatsch, nicht Park World.
Also er spricht mit in die Comic-Diebe, Rache der Samurai, Botschaft aus der Unterwelt und in der im Knochenmann.
Ach. Botschaft aus der Unterwelt, ist mir gar nicht aufgefallen, als ich das gehört habe.
Da spricht er wohl den Jack.
Ach ja, stimmt, diese kleine Nebenrolle. Bei dem Schachspiel, der da Schach spielen muss für Mr. Grey.
Ich glaube auch.
Der hat aber, glaube ich, nur 3-4 Sätze. Aber okay, immerhin.
Das reicht ja. Ja. Wahrscheinlich gerade für Guardians musste er Chris Pratt sprechen, aber dann zufällig gerade da, um dann noch kurz den Handlanger zu spielen.
Ja, das kann sein.
Ist eigentlich unwürdig für so eine große Rolle, so ein Handlanger.
Der hätte Mr. Grey sein können. Wäre auch lustig geworden.
Nee, dafür ist er zu jung.
Das stimmt, das wäre lustig gewesen.
Ich meine, der ist ja erst Ende 40.
Ja, gut.
Deshalb zu jung für Mr. Grey.
Ja, okay, naja. Das stimmt.
Fand ich auf jeden Fall cool, als mir das dann aufgefallen ist. Und höre ich auch immer mal wieder gerne. So bekannte Stimmen, wo ich mir so denke, oh doch, guck mal, da, die sehe ich doch manchmal auch in Stimmen, in Filmen, genau, in Stimmen. Diese Stimme sehe ich in Stimmen.
Ja, Stimmen aus dem Nichts.
Bemerken, die Hälfte meines Hirns habe ich auf der Fachschaftsfahrt vergessen. Die wird mir noch nachgesetzt.
Das ist völlig in
der nächsten
Ordnung.
Folge bin ich dann wieder voll anwesend.
Ja, machst du ein bisschen Amazon Prime Bestellung. Amazon Prime, am nächsten Tag ist es da, passt.
Naja. Jedenfalls sitzt sie dann ja in diesem Büro von dem Vertreter, von Mr. Hector,
ja. Mr.
der ja
Hector.
Irgendwie den Yukawa vertritt, weil er für 2 Tage irgendwie auf so eine Besprechung musste. Und da fängt ja auch eigentlich schon das Motiv von dem Fall an. Und da flüstert Sean auch nur noch sowas von Babyparty. Und ich fand das total krass. Hier, Hector klärt ja dann auch auf, was das eigentlich ist, dass die da irgendwie die kleinen Neuen foppen. Und ich finde das krass, dass das aber auch der Schulleiter bzw. der stellvertretende Schulleiter, die wissen das irgendwie alles und die tolerieren es aber auch, ne? Also für mich ist das schon irgendwie so eine Art von Mobbing, wo ich als Lehrer hinterher wäre, aber gut.
Ja, okay, das stimmt.
Ich beschreibe das ja sogar als Tradition. Also das ist ja scheinbar was wirklich auch einfach regelmäßig da bewusst stattfindet. Es soll ja passieren, so gefühlt. Ja gut, wenn ihr hier zu uns wollt, dann müsst ihr das über euch ergehen lassen.
Ja, das ist halt irgendwie so ein bisschen wie so eine Studentenverbindung. So wie aus Schattenwelt hatte ich das so ein bisschen, so ein Déjà-vu-Erlebnis. Diese Studentenverbindung, ja, gut, da.
Ich wollte gerade sagen, das finde ich ist ein bisschen ähnlich. Ich glaube, Schattenwelt ist neuer.
Genau.
Aber so vom Prinzip her, ja, gebe ich dir recht. Ich fand generell auch das, vor allem nochmal zurückzukommen, weil dann ist ja dann geht es ja relativ schnell dahin, dass Sean die durchs Gebäude führt, Justus und Peter dann bei ihren Zimmern absetzt. Der ist ja auch hart unsympathisch, hat überhaupt keinen Bock auf gar nichts. Und sagt Justus ja auch direkt ins Gesicht, dass er ihn zu neugierig findet.
Ja, genau. Er fragt nämlich jetzt auch nach dieser roten Farbe. Hatten wir am Anfang gar nicht dieser Schriftzug mit Verräter Percy. Ja, genau. Der wollte aber auch nicht, dass dieser Name denn weit veröffentlicht wird, irgendwie. Ich fand, da wurde es schon langsam ein bisschen auffällig. Also, dass er irgendwie in irgendeiner Form mit drin steckt. Naja, und dann lernen wir ja auch noch den Zimmerkollegen von Peter kennen und der ist fast genauso unhöflich. Der fragt sofort, habe ich dir eigentlich erlaubt, mit mir zu reden? Das ist auch...
Ja, der war sehr ruppig irgendwie. Die haben alle gar keinen Bock auf neue Leute.
Genau, und dann geht's ja dann zumindest aus Peters Sicht zum Glück dahin, dass Justus ihn direkt abholt und sie dann den Brief von Mr. Yukawa lesen wollen, der eben am Ende sagt, sie sollen sich vom Sportlehrer vornhalten und dass sein Stellvertreter, also Hector, in alles eingeweiht ist, also der auch weiß, dass eben die Jungs da sind. Vielleicht, was wir gerade noch beim Besuch im Büro von Mr. Hector vergessen haben, vielleicht ganz lustig, dass ja vorher ganz klar war, sie dürfen keine Handys mitnehmen. Und Bob ruft genau dann an, während Peter sagt, ich habe mein Handy auch nicht dabei. Ja, und damit war ja dann schnell klar, okay, Handy wird einkassiert. Das bleibt dann bei Mr. Hector. Denn die Schulregeln sind hart und werden auch durchgesetzt, auch bei Leuten, die ja quasi nur zur Deckung drin sind.
Ja.
Das hat doch wieder was, ein bisschen was Comedy-mäßiges mit diesem Handy. Da hat Peter mal wieder unfreiwillig für einen Lacher gesorgt. Mit seinem, nee, ich habe kein Handy. Und dann, oh, was ist das denn?
Das ist so ein typischer Peter irgendwie.
Ja, genau.
Es ist aber auch so unrealistisch. Also ich weiß nicht, keine Ahnung, könnt ihr mal sagen, wie das so bei euch ist. Aber ich habe mein Handy tatsächlich eigentlich fast immer auf lautlos. Ich weiß nicht, ob das so ein Generationsding ist oder ob ich auch einfach seltsam bin. Aber ich kenne viele so, die einfach, also viele Gen-Zler, die einfach ihr Handy immer auf lautlos hatten, die noch nie ihre Klingelton gehört haben, so gefühlt.
Da habe ich mit Timo heute in der Bahn drüber gesprochen. Ja, weil,
das passt ganz gut.
Ich habe nämlich auch gesagt, ich habe mein Handy immer auf lautlos und finde das ganz schrecklich, wenn mein Handy klingelt, sei es bei Nachrichten, sei es bei Anrufen oder sonst irgendwie was. Ich finde es hardcore nervig, wenn da mein Klingelton losgeht. Wie gesagt, also bei Mitteilungen wüsste ich nicht, welchen Klingelton ich habe. Und bei Anrufen höre ich ihn halt auch nie. Aber Timo, du bist der andere Meinung.
Ja, also ich habe das tatsächlich meistens auf Vibration, wenn ich draußen unterwegs bin. Und wenn ich zu Hause bin, sogar manchmal auch auf dem Klingelton. Damit ich halt auch manchmal, wenn ich nicht immer ans Handy muss. Ja, das mache ich halt nur, wenn ich halt auch mal eine Zeit lang nicht ans Handy will. Aber wenn halt trotzdem was Wichtiges kommt, so ein Anruf oder so, dann will ich halt trotzdem erreichbar sein. Oder eine wichtige WhatsApp-Nachricht. Ich glaube, ich bin da so ein bisschen die Minderheit hier in unserer Generation, aber ich finde es trotzdem eigentlich ganz praktisch.
Ne, ich kriege ja trotzdem die Sachen mit. Also mein Handy ist ja meistens in meiner Nähe. Wenn ich angerufen werde, vibriert es auch zumindest.
Na gut.
Aber sowohl, also wenn ich bei jeder Nachricht, kommt immer so ein Ping und dann bei jeder Sache ja auch noch was anderes. Da gibt es ja auch schon teilweise echt Klingeltöne, wo man sagen muss, eieiei, also wenn ich daran denke an die Push-Nachrichten vom FC Bayern.
ja, da braucht man aber auch keine Nachrichten.
Wenn man in der Bayern-App, wenn da ein Tor fällt und du hast den Klingelton an, dann kommt nicht einfach ein Ping, nein, dann kommt die Torhymne des FC Bayern, beziehungsweise, glaube ich, die Hymne des FC Bayern, kommt FC Bayern Stände Südens.
Ja, okay, das will man auch nicht hören, das verstehe ich.
An sich ist das kein Problem, das ist teilweise schon hart nervig, wenn dann irgendwie 5-6 Tore fallen und es kommt immer FC Bayern Stände Südens. Deswegen, ja, ich kriege halt auch, dadurch, dass ich so viel Push-Nachrichten und so eingestellt habe von irgendwelchen Sportsachen und so, boah, würde mich da so hardcore abfacken, wenn jedes Mal mein Handy vibrieren oder klingeln würde.
Okay.
Und es gibt auch so Phasen am Tag, da stelle ich mein Handy auch auf nicht stören, weil ich da keinen Bock drauf habe, überhaupt zu sehen, dass ich Nachrichten kriege. Jetzt zum Beispiel ist mein Handy auf nicht stören. Oder beim Essen mache ich es immer auf nicht stören, weil dann ist mir scheißegal, was ich für Nachrichten kriege. Das interessiert mich dann in dem Moment gerade nicht.
Ja, also ich muss sagen, wenn ich meine Kopfhörer drin habe, was ja eigentlich auch oft der Fall ist, dann habe ich es auch auf laut, einfach weil ich es dann ja auch weit von mir wegliegen habe und nicht drauf gucke, wenn ich wirklich Kopfhörer drin habe und irgendwie, keine Ahnung, nebenbei aufräume, spüle, wie auch immer. Und dann habe ich es auch auf laut. Aber ich habe tatsächlich auch, muss ich sagen, verschiedene Klingeltöne für verschiedene Personen und auch verschiedene Klingeltöne für verschiedene Apps. Das heißt, ich weiß dann auch immer, bei welchem ich jetzt alert sein muss und bei welchem ich wirklich antworten muss und bei welchen ich vielleicht noch so ein, zwei Stündchen Zeit habe.
Ist auch gut zu wissen.
Ja,
also wenn wir wissen, okay, Anna antwortet uns ein, zwei Stunden nicht, dann hat sie zwar mitbekommen, verdammt, dass wir geschrieben haben,
ja, aber
das ist nicht so wichtig.
Ah, jetzt verstehe ich das, warum das immer so lang dauert.
Es sind auch tatsächlich sehr wenige Menschen, die bei mir einen anderen Klingelton eingestellt haben.
So.
Also es ist dann noch eine große Masse. Ich weiß dann nicht explizit, wen ich gerade nicht sofort antworte, aber ich weiß auf jeden Fall, bei so zwei, drei Personen, die haben ehrlich einen ganz anderen Klingelton.
Das ist aber auch wirklich nicht viel, zwei, drei Leute.
Das sind wahrscheinlich wir
ja,
beide.
Ja, bei denen
dann
weiß ich halt, da muss ich ganz dringend antworten. Und ansonsten habe ich halt meistens noch Zeit.
Tim, ich habe leider das Gefühl, als würden wir da nicht zugehören.
Ja, sieht übel aus, aber gut, kann man verkraften. Schweren Herzens. Nee, wollen wir mal zurück zur Folge.
Freunde sind tatsächlich keine dabei, muss ich ehrlich sagen. Habe ich tatsächlich, das sind wirklich nur so meine Großeltern, meine Mama, so die haben verschiedene
Klingeltöne. Ja, okay. Verstehe ich aber.
Siehst du, Anna, Timo ist sehr geknickt. Du, ich glaube, du musst da was ändern. Ich glaube, zumindest bei Timo musst du es einstellen, weil ich glaube, sonst kommt er auf sein Leben nicht mehr klar.
Timo
Ja,
kriegt auch einen
natürlich.
neuen Klingelton, aber dann weiß ich auch ganz genau, auf welchen ich erstmal nicht antworte. Ne?
Nee, dann lass mal lieber alles
Da
so, wie
kommt
es
dann,
ist.
der Klingelton wird dann ein: Bitte nerv nicht, bitte nerv nicht, bitte nerv nicht, wenn die Nachricht kommt oder so.
Nein. Bei Timo
Nee,
antworte ich
nee.
natürlich auch immer ganz schnell.
Oh, danke.
Gut,
Ja,
also wir sind.
bei dem muss man tatsächlich nicht so lange warten, Anna. Meistens.
Naja, gut, also.
Wir
Timo
sind
so oft,
abgeschweift.
meistens am Tag nur eine Nachricht.
Wir sind
Und das
abgeschweift.
dauert meistens einen halben Tag, bis ich eine Antwort
Wir sind
kriege.
abgeschweift.
Mach das noch ein paar Mal,
Timo
vielleicht
will auch ganz schnell
funktioniert's
das
dann.
Thema wechseln.
Wir sind abgeschweift.
Ja, Timo, dann mach doch mal weiter.
Ja, Moment, wir sind jetzt bei der Handyszene von Peter.
Na, da sind
Nein,
wir gerade nochmal
wir sind ja eigentlich
zurückgesprungen.
schon,
Eigentlich
wir
wurden die
sind ja
beiden schon auf
eigentlich
den
schon
Zimmern
längst,
abgeliefert.
stimmt,
genau,
mit dem
eigentlich sind die schon
komischen
wieder draußen, haben
Sino.
gerade den Brief gelesen.
Ja, stimmt. Das hat mich jetzt gerade nur so ein bisschen durcheinander gerüttelt.
Timo, das musst du dir doch merken, Mensch, hier als guter Podcaster.
Ja, ist ja gut. Meine Notizen sind heute eh so ein bisschen kurz geraten, weil ich halt nicht so viel Zeit hatte, jetzt vorzubereiten.
Hast du das Buch denn durchbekommen?
Das Buch habe ich durchbekommen, ich habe mir Mühe gegeben. Lesemarathon gerade.
Eben auch mit ihm gesprochen, als wir in der Bahn waren, hat er gesagt, ja, er muss noch ein Drittel des Buchs lesen.
Oh ja, es waren noch ungefähr die
Also
Hälfte.
von daher, da hat er kurz den Turbo gezündet.
Ja, hat geklappt. Die S-Bahn war wieder so spät, dann hat das alles hingehauen. Das
Ja,
ganze
guck,
Warten konnte ich mit
manchmal hat
Lesen
es doch auch was
verbringen.
Gutes.
Ja. Naja, aber da hatte ich halt leider keine Zeit mehr, hier jetzt einen Roman zu schreiben. Ich habe halt nur so ein paar Namen hier aufgeschrieben.
Wer geht denn schon in die Bibliothek, wenn er auch einfach in der Bahn in Ruhe sein Buch lesen kann? Weil er eh weiß,
Ja,
er
das
braucht eine halbe,
stimmt.
dreiviertel Stunde länger.
Ja, hat auch Vorteile, das stimmt schon.
Zum Lernen setze ich mich ab jetzt, glaube ich, auch einfach in die Bahn. Fahre immer nach Dortmund und wieder zurück, hin, zurück, hin, zurück. Das ist vielleicht auch mal meditativ.
Ja, muss
Naja,
man mal
die beiden sind auf
ausprobieren.
jeden Fall draußen. Da sind wir jetzt eigentlich.
Genau, die
Und sie
sind
hören
draußen. Die
irgendwie
kommen dann.
Kampfgeschrei.
Genau, sie hören Kampfgeschrei und
Ach ja.
gehen dann dem Ganzen näher. Da sind dann Samurai-Kämpfer, die zunächst miteinander kämpfen, mit so Holzschwertern. Und dann drohen sie plötzlich Justus und Peter, weil sie nicht beobachtet werden wollen. Und sagen denen das auch ganz klar, beziehungsweise Sean sagt denen das auch ganz klar, denn der ist einer der Kämpfer. Und sagt, die drei sollen sich fernhalten davon. Dann kommt aber auch der Lehrer. Der Samurai-Lehrer
Mr.
und
Fender.
Mr. Fender und Justus ist dann schlau am Einfädeln, dass es doch schön wäre, wenn Peter denn nicht der Teil des Teams werden
Ja,
könnte.
der Arme.
Und ja, dazu müssen dann am nächsten Tag die Voraussetzungen geprüft werden, ob Peter das überhaupt kann.
Ja, gut. Damit ist deren erster Tag auch quasi zu Ende und jetzt pa passiert aber irgendwie immer noch diese Babyparty, von der am Anfang gar nicht so ganz klar war, was es eigentlich ist. Und beide finden irgendwie so Riesenhaufen von irgendwelchen random, ja, Insekten sind es eigentlich nicht, also Regenwürmer und Maden sind es.
Genau.
Die finden die in ihren Betten. Wo ich mich auch direkt gefragt habe, wo haben denn die ganzen Schüler da so viele Insekten, halt ja eben nicht, aber so viele Maden und Regenwürmer her, ist. Kam mir doch irgendwie etwas seltsam vor. Aber da hatte ich auch ganz kurz mit Simon drüber gesprochen, der die Folge auch schon gehört hat. Und er meinte, wenn die sich in den Ferien befinden, dann züchten die bestimmt vorher extra diese ganzen Viecher heran, weil ja bestimmt
Das
nach den Ferien
erklärt's.
ganz viele neue kommen.
Das erinnert mich auch so ein bisschen an Schattenwelten, weil da sind es ja, glaube ich, Schlangen, die
Stimmt, die werden ja auch da im Bett
im Zimmer
quasi
platziert
ausgesetzt.
werden. Genau, also von daher, das ist auch, gibt auch wieder so Parallelen.
Naja.
Ja, finde ich aber auch ehrlich gesagt, Regenwürmer und Maden, gerade Maden, die kriegst du doch auch nicht mehr raus. Da hast du doch auch die nächsten Tage im Bett noch Viecher
Auch die
rumrennen.
Ja.
Vermehren sich
Flecken, die da
bestimmt auch
entstehen.
schön. So im
Ah, da will man gar
Zimmer,
nicht
wenn
drüber
dann noch irgendwie
nachdenken.
ein Toast
Oder
rumliegt oder so.
Legen noch Eier in die Bettdecke oder irgendwie sowas.
Ha,
Ja.
Leon. Hören auch Kinder zu. Es ist nicht jugendfrei, was wir hier sagen.
Regenwürmer sind dann doch noch besser als Maden.
Ja,
Ja, doch.
jedenfalls bei Justus waren es ja Regenwürmer, bei Peter war es ja noch ein bisschen mehr.
Ja.
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 Lasst uns weitermachen.
Na gut, sie schleichen sich dann raus und dann ruft Bob nochmal an, weil irgendwie wollten sie den ja auch nochmal auf Stand bringen und der hat absoluten Quasselalarm. Also der ist ja wirklich, der sagt seine drei Sätze und ich glaube, der hat echt lange drauf gewartet, in dieser Folge auch mal vorzukommen, weil der hat ja voll den Redefluss. Und er bekommt dann auch die Situation geschildert, wo er das erste Mal angerufen hat und dann halt eben Peter daraufhin sein Handy verloren hat und sagt dazu nur tolle Wurst. Und das finde ich schon auch ein bisschen lustig.
Es ist dann, dass Mandy mit Sino zusammen ist, unter anderem. Also er weiß, ob er dann schmerzlich feststellen musste, dass Mandy doch nicht so zu haben ist.
Echt, das hat Bob rausgefunden im Hörspiel? Hat das Bob rausgefunden?
Ja. Ja.
Echt? Also im Buch war das komplett anders.
Okay, meinst du, es lohnt sich jetzt hier Buch versus Hörspiel zu machen oder meinst du, das machen wir anders?
Nee, ich glaube, das lohnt sich hier ganz gut dann.
Vom Manuskript ins Mikro, Buch versus Hörspiel.
Dann hau raus.
Also erstmal bei der Babyparty wurde Peter im Hörspiel auch zusammengeschlagen.
Nee.
Okay, eure Gesichter sind signalisieren.
Nee, er hatte Nomaden im Bett und sich ganz schlimm geekelt.
Nee, so im Buch war das deutlich härter. Er kam halt ins Zimmer rein und waren halt diese komischen Glibberwürmer in seinem Bett. Und dann ging halt der Kleiderschrank auf und da kamen drei vermummte Samurai-Schüler und haben den erstmal kräftig verprügelt. Und das war halt schon sehr hart, weil da seine Nase auch sehr drunter gelitten hat. Die war blutverschmiert und Peter hatte halt richtig schlimme Schmerzen in der Brust. Weil die halt wirklich sektenmäßig auf den losgegangen sind.
Das toleriert dann der Schulleiter. Das sind dann so die Traditionen.
Das haben die
dem
ja nicht gesagt. Nee, es war nur bei Peter. Bei Justus waren halt nur diese komischen Würmer. Bei Peter war halt wirklich Gewalt. Also schon extrem auch. Nee, und dann halt, als dann Peter das mit der Freundin rausfindet, weil es ist im Buch halt Peter, der das rausfindet, dass Sino und Mandy ein Paar sind, da liegt er halt nachts im Bett und auf einmal wacht er auf, weil halt am Fenster Geräusche sind und dann ist halt Sino draußen auf dem Fenster sims und telefoniert heimlich mit Mandy, weil er halt auch zufällig ein Handy da heimlich reingeschmuggelt hat und Peter halt erst denkt, das wäre ein Einbrecher am Fenster. Aber dann geht das Fenster halt auf, Sino geht in sein Bett und Peter kann halt auf dem Handy dann heimlich sehen, dass er Mandy angerufen hat. Das heißt, Bob hat eigentlich da gar nichts zu beigetragen. Bob ist halt immer noch im siebten Himmel und hat halt Hoffnung von Mandy. Aber es war halt Peter.
Deswegen nee, das war komplett anders im Hörspiel.
Ja.
Ja, nee. Also im Buch ist es dann doch deutlich anders als im Hörspiel. Im Hörspiel verlieren sie jetzt einfach nur noch ihr zweites Handy auch noch und zwar dieses Mal an Sean.
Genau, Das war im Buch ja auch so. Der hat die ja verpfiffen an Mr. Hector. Der das dann einkassiert.
Und damit hat sich's dann auch einfach, ne?
Ja, dumm gelaufen.
Nee, auch hier was anders. Hier hat Sean das Handy einkassiert und
so.
Hat gesagt, ich könnte euch eurer Mr. Hector ausliefern.
Nee, im Buch war es halt so, dass Sean halt direkt bei Mr. Hector gepetzt hat. Und der sagt dann halt, der nimmt sich das Handy, sagt überhaupt, jo, Gespräch vorbei, auf Wiedersehen und schaltet das dann aus. Das heißt also auch noch quasi Privatsphäre verletzt. Aber gut, ist halt eine komische Schule, da ist das, glaube ich, alles legal.
Passiert.
Ja, dumm gelaufen.
Dann sind wir am nächsten Tag und Peter muss dann in den Schwertkampf, um zu zeigen, dass er eben auch ein würdiger Samurai ist, kämpft dann da gegen Sean und das ist eigentlich eine coole Szene, aber irgendwie wird nicht ganz klar, wie diese Szene endet, habe ich das Gefühl. Ob Peter jetzt letztendlich Sean trifft, so klingt es zumindest. Mhm. Aber diese Szene ist so random,
ja,
so ganz
Peter
kurz
trifft.
Im Hörspiel. Also ich glaube, also ich kann das nicht genau erklären, ob das jetzt, also was dann am Ende das Ergebnis daraus war, ob das jetzt reicht, um Teil der AG zu werden oder nicht. Das ist nicht ganz ersichtlich geworden im Hörspiel, fand ich.
Okay, das stimmt. Im Buch ist das halt auch irgendwie so eine Spur, die im Sande verläuft mit dieser Zugehörigkeit zur AG. Weil im Buch ist es halt so, dass Peter dann seinen letzten Schlag noch macht, als halt Mr. Fender schon gesagt hat, so, es reicht, es ist vorbei. Dann schlägt halt Sean Peter nochmal zusammen, weil es ist irgendwie sein Hobby, Leute zusammenzuschlagen. Dann kriegen halt beide richtig Ärger von dem Lehrer und dann ist halt diese Szene auch vorbei. Also da ist auch nicht ganz klar, ob das jetzt gereicht hat. Danach wird das auch gar nicht mehr erwähnt, ob Peter halt jetzt da mitmachen kann oder nicht. Also das ist halt so eine offene Frage irgendwie. Die bleibt bestehen.
Auf jeden Fall kommt dann Sino danach vorbei und berührt Peter dann so leicht, was dazu führt, dass er ihm dann sagt, es gibt eine geheime Sitzung im Turm, wo das Schwert ist und er übergibt dann Peter den Schlüssel Und die sollen sich da mal ein bisschen umsehen. Das machen sie dann auch. Sind dann in diesem Turm drin und merken, oh Gott, da kommt jemand. Müssen sich also schnell verstecken und dafür gibt es nur zwei Truhen, in die sie dann reingehen, sich da drin verstecken und dann kommen auch schon Sean, die anderen und so. Der will dann auch erst da reingucken, weil nämlich das Schwert geklaut wurde.
Oh ja.
Und Sino kann das dann aber noch gut wegmoderieren, dass er da zum Glück nicht reinguckt und das Ganze nicht auffliegt. Das Schwert ist weg, aber eigentlich nur geklaut von Sean und Sino, beziehungsweise ja, Sino auch eher unfreiwillig schuld daran ist, weil er gezwungen wurde von Sean, das zu klauen. Und dann kommt so eine wilde Szene, weil dann kommt der Samurai-Meister
Genau, den fand ich auch seltsam. Der
und der
passt halt
hält so
auch nicht
eine
so
Rede vor
ganz.
der Gruppe
Ja.
und erzählt dann irgendwas davon, wir müssen Shadowstone wieder zurück zu alter Stärke bringen und weiß nicht was.
Und er redet auch vom Zerfall der Elitekultur oder so. Das war schon irgendwie, wo ich mir auch so dachte, puh. Ich weiß ja nicht. Irgendwie kommt er mir doch ein bisschen diktatorisch vor insgesamt.
Das wirkte halt schon sehr, sehr rechtsautoritär bis rechtsextrem, was er da gesagt hat. So ein richtiges, schon fast Nazi-Gebaren. Mit diesem, ja,
Ja.
früher war alles besser und heute sind alle verweichlicht, das müssen wir ändern, mit Gewalt notfalls. Also das war halt schon,
Und
das hatte man auch noch nicht so häufig da.
dann aber im Gegensatz zu dieser Rede und der Name von deren Organisation, die Shishis. Und er sagt das auch irgendwie zwei, dreimal, ja, wie die Shishis. Und ich konnte nicht mehr, als ich das gehört habe, ne?
Ja, die
Ja.
Shishis.
Die Shishis.
Noch Fragen? Ist doch alles klar mit Shishis.
Ich wollte sagen, ist doch eigentlich jetzt alles geklärt schon. Können wir eigentlich aufhören mit der Podcast-Folge? Schön, dass ihr da wart. Bis nächste Woche.
Ja, macht's gut.
Macht's wie die Shishis.
Ja, die Shishis, keine
Auf jeden
Ahnung.
Fall ist der auch schneller weg, als sie gucken können. Eigentlich, ich glaube, der hat so ungefähr drei Sätze gesagt.
Ja, der war so 20
Und
Sekunden gefühlt da.
dann sagt Sean noch, dass er ein großes Problem mit Justus und Peter hat und gerne, ja, dass er die nicht geheuer findet, vor allem Justus nicht geheuer findet und gerne den als auswischen will. Dann gehen die drei weg, oder die ganzen weg. Justus und Peter fliegen nicht auf. Und dann fährt Justus eben in Richtung Bob, um mit dem zu reden. Und Peter ist dann dafür zuständig, Sino zu verfolgen. Der dann auch das Schwert holt, aus einer Nische und dann hinterrücks von Sean angegriffen wird, weil der mitbekommen hat, dass Sino Peter den Schlüssel gegeben hat.
Der sich jetzt hier auch wieder
Was
darauf
dann.
beruft, irgendwie auf seine Blutlinie ganz seltsam. Also der hängt da auch voll in dieser
Ja,
seltsamen
ja, ja.
Ideologie mit drin und
Ganz
stammt ja
komisch.
bestimmt von den Samurai ab und beruft sich hier auch auf seine Lizenz zum Töten. Also das ist schon wirklich, der ist auch ein ganz seltsamer Kerl.
Ja, der hat
Ich
eindeutig
glaube,
Probleme.
der braucht dringend Clarissa Franklin für seine psychologische Hilfe.
Ja, der muss auf jeden Fall in Sektor
Ehrlich?
7 blau.
So. Nee, auf jeden Fall ist das schon relativ dramatisch, weil Sino dann zurückschlägt mit dem Schwert. Und Peter dann eben auch eingreift, sie Sean da quasi überwältigen können und Sino dann das Schwert einfach in die Schlucht kickt und Sino dann hinterher springen will, ach nicht Sino, sondern Sean da hinterher springen will, sich dann aber noch gerade so am Abgrund festhalten kann, dass er nicht in die Schlucht hinterher fliegt und dann ist Sino eben aber auch nett, hilft Sean wieder hoch und führt dann eben dazu, dass mehr oder weniger eigentlich ja herauskommt, dass ja Sean eine Falle gestellt hat für Sino und die eben eigentlich Justus und Bob den Diebstahl unterschieben wollten.
Ja, also man kann ganz klar sagen, er hatte hier irgendwie auch Mordabsichten in irgendeiner Form. Also der Typ braucht auch wirklich
Oh
ganz
ja.
klar Hilfe.
Der war auf jeden Fall
Und ich habe ein
skrupellos.
Problem mit der Szene. Und zwar
Ja.
wird in dem Hörspiel gesagt, dass das der gleiche Ort ist wie da, wo die diesen komischen Probekampf gemacht haben.
Genau.
Und da hängt.
Und da ist ein Netz. Ne? Da ist eigentlich ein Netz. Wo soll er denn runtergefallen sein? Also, wenn es der gleiche Ort ist, wo die Schlucht halt runtergeht, wo auch deren Probekampf stattfindet, wo extra noch gesagt genau. wurde, jo, du kannst aber nicht runterfallen, da ist ein Netz. Wo ist denn das jetzt auf einmal? Die montieren das doch nicht jedes Mal wieder ab.
Doch, das ist in zwei sargartigen Kisten, wie es im Buch so schön heißt. Weil das ist nur zum Training da, dieses Sicherheitsnetz. Das heißt, Peter musste das am Anfang auch, als er da dieses Probetraining hatte, aufspannen, weil er halt sportlich aussieht. Das heißt, die packen das jeden Tag da irgendwie rein und raus und wickeln das halt um irgendwelche Metallträger da, damit das halt auch fest ist. Das ist sehr viel Arbeit und auch ein bisschen unrealistisch, aber es ist halt im Buch genauso gewesen.
Ja gut, dann hat sich das auch geklärt, aber das finde ich ja super seltsam.
Das haben sie nachträglich
so eingebaut. Einfach entweder haben sie das Netz nachträglich eingebaut, weil sie gemerkt haben, dass es zu martialisch ist, denen so eine Prüfung zu stellen, wo man theoretisch einfach mal drauf gehen kann. Oder aber sie haben hinterher dazu erfunden, dass sie es immer wieder einpacken, damit halt diese andere Szene möglich ist. Also das kann ich mir eigentlich sonst nicht anders erklären.
Ja, das stimmt. Das war halt ein bisschen unlogisch, ein bisschen seltsam. Aber gut.
Justus kommt dann mit Peters Auto und Bob angefahren. Und Mandy ist auch dabei, ne?
Mandy ist auch, die sind alle bei.
Ja, Mandy ist auch dabei. Weil Percy ist vor Sean weggelaufen, denn der hat eben mitbekommen, dass eigentlich Sean derjenige war, der den Hausmeister überfallen hat und nicht der René. Aber dann eben nicht aussagen konnte, weil Percy eben von Sean so bedroht wurde. Und Sean, der soll ja eigentlich für Recht und Ordnung einstehen, tut das eben aber eigentlich gar nicht, sondern ganz im Gegenteil, er ist eben eigentlich der Böse der ganzen Geschichte da. Auf jeden Fall weiß sowohl Zino, wo Percy ist, als eben auch Mandy, weil die hat Percy die ganze Zeit versorgt. Und dann gehen sie eben zusammen mit Justus, Bob, Mandy und Zino zu Percy. Und reden mit dem, befreien den. Und Percy erzählt eben, dass eigentlich eben Sean der Böse war. Und gar nicht dieser René. Und so führt das dazu, dass dann eben eigentlich schon klar ist, wer der Übeltäter ist. Beziehungsweise dann für Justus auch klar wird, was denn eigentlich das Motiv ist. Denn am nächsten Tag kommt Yukawa dann wieder und der wurde abgesetzt. Weil er angeblich die Schule nicht mehr im Griff hatte. Und Fender will dann, dass die drei direkt in den Knast gesteckt werden, die drei Jungs, weil eben Sean dann den Jungs noch den Diebstahl des Schwerts unterjubeln wollte. Aber dann kommt einer der berühmten Monologe von Justus.
Oh ja, nicht zu
knapp. Der dann nämlich
diesmal
erklärt, dass die ganzen Vorfälle etc. Eben nicht anders geplant waren als dafür, dass Yukawa eben abgesetzt wird und eben Hector oder Fender, das ist bis dazu dann noch nicht aufgelöst, eben der Nachfolger werden kann, also quasi Habgier. Ebenso aber eben auch das Schwert unter den Nagel gerissen werden soll. Da kann dann Bob eigentlich das erste Mal ein bisschen in Erscheinung treten. Erzählt dann, dass eben der zweite Gast in dem Hotel, der Sadamori, Schwertbauer ist. Von dem hat er dann Bilder gefunden auf seiner Kamera, worauf eben zu sehen ist, dass ein Fake-Schwert übergeben wurde. Und so konnte dann theoretisch eben das Schwert oder sollte das Schwert ausgetauscht werden. Und dieses Bild überführt dann auch den Täter, weil Mr. Hectors Hand auf dem Bild zu sehen ist mit dem Ring. Und er wollte eben zum einen dafür sorgen, dass er Schulleiter wird, aber eben auch, um das Schwert auszutauschen. Er ist dann auch derjenige, der diese Rede gehalten hat in diesem Turm. Und am Ende wird eben Yukawa eigentlich wieder Schulleiter und Sean wird von der Schule verwiesen. Und so wird dann eigentlich sehr viel in kurzer Zeit aufgeklärt. Also es passiert sehr viel Handlung zum Schluss in Monologform eigentlich im Büro vom Leiter.
Ja. Ich finde auch, dass es relativ abrupt ist. Und auch, ich weiß nicht, vielleicht schieben wir hier direkt meine Franklin-Analyse mit ein. Die können wir nämlich auch wieder
okay.
super kurz halten.
Die Franklin-Analyse. Psychologische Analyse des Bösewichts.
Ja, was kann man zu den Tätern sagen? Zu den Tätern kann man eigentlich nur sagen, es ist wieder absolut nur Habgier das Motiv. Da möchte einer Schulleiter werden, größeres Gehalt kriegen, eventuell auch noch so ein cooles Schwert verkaufen, wo er ein bisschen Asche mitmacht. Das ist eigentlich das Hauptmotiv und besonders schlau hat er es meiner Meinung nach jetzt auch nicht angestellt. Es war kein schlechter Plan, der hinkt auch nicht besonders, aber es ist halt auch einfach kein besonders aufregender Plan gewesen. Was eigentlich ich viel interessanter finde, ist diesen, ja, vielleicht unwissentlichen Nebentäter, den es ja auch gibt, also eben Sean. Der kommt nämlich einerseits komplett davon. Der ist ja irgendwie der fährt einfach weg und in Urlaub oder wie auch immer. Der ist auch am Ende gar nicht mehr da, der taucht auch gar nicht mehr auf. Der rennt dann da eben weg, als er gerettet wurde und ist dann auch nicht mehr aufzufinden. Der hätte es fast geschafft, einen so gutes Gesicht zum bösen Spiel zu machen, dass er dafür auch noch voll das Lob gekriegt hätte. Ja, und ist halt einfach, hat halt versucht, Mord zu begehen. Also da haben wir auch mal wieder ein eher seltenes Verbrechen, zumindest was angedeutet wird für die drei Fragezeichen, nämlich einfach versuchter Mord. Also er hat auf jeden Fall das größere Problem.
Ja, im Buch war das auch nochmal ein bisschen anders, weil da wird Sean halt auch der Schule verwiesen. Das sagt halt Mr. Yukawa am Ende, dass er halt dafür sorgen wird. Und Sean taucht halt kurz nochmal auf und sagt dann, er geht halt in Urlaub und sieht halt sehr sauer aus. Also ich glaube, der hat schon dann seine Abreibung auch bekommen. Wird halt nur nicht mehr im Buch dann ausgeführt.
Ja, in dem Hörspiel wird, glaube ich, auch zumindest angedeutet, dass er wohl nicht weiterhin auf der Schule sein wird. Ich finde das aber die Maßnahme für versuchten Mord jetzt nicht besonders drastisch, da bin ich ehrlich.
Und, ja, okay, das stimmt. Ja. Wobei das aber auch nicht, glaube ich, verpetzt wurde von den dreien. Ich glaube, die haben ja keinem erzählt, dass der da irgendwie versucht hat, Leute in Abgründe zu schmeißen.
Also ich an Sinus Stelle würde ihn ja anzeigen, bin ich, also würde ich jetzt nicht verstehen, warum man das nicht tun würde, aber gut.
Vor allem an Percys Stelle.
Ja gut, Percy ja, genau, auch noch mal ein bisschen an seiner Grund.
Stelle. Hier, Erpressung, glaube ich, wäre es dann ja gewesen. Ich weiß auch nicht so ganz, was er gegen Percy in der Hand hatte, dass Percy so viel Angst vor ihm hatte. Also ja, irgendwie, dass er da verantwortlich ist, dass jemand von der Schule geflogen ist, okay. Ja, weiß ich nicht. Also da hätte ich auch gerne noch mal so ein paar Insights gehabt, wie das eigentlich abgelaufen ist zwischen den beiden. Das hätte ich nämlich, glaube ich, auch interessant gefunden. Gut, und das war es halt aber auch eigentlich mit den Tätern, ne? Also viel ist da auch einfach gar nicht zu sagen zu.
Masakept, die Fehleranalyse.
Timo, du hast gesagt, du hast so einige Fehler im Buch gefunden.
Oh ja.
Deswegen hau gerne raus, was dir da aufgefallen ist.
Genau, also erstmal der Vorname von Mr. Yukawa. Der heißt ja im Buch mit T, der Vorname. Moment, ich muss kurz mal suchen, wie der Mann heißt. Aber irgendwas. Wie bitte?
Tokashi Yukawa.
Genau, Tokashi. Aber als dann der Brief kommt im Buch, ist halt die Unterschrift mit Y Yukawa. Also Y. Yukawa. Das passt halt nicht wirklich. Ich glaube, das ist so ein Flüchtigkeitsfehler. Weil der heißt ja irgendwie nicht Yunis oder so. Das passt halt überhaupt nicht. Ich glaube, da hat halt entweder das Lektorat oder Ben Nevis irgendeinen Rechtschreibfehler und Flüchtigkeitsfehler eingebaut. Das war halt schon ein bisschen dumm dann. Und dann der nächste größere Fehler war halt, dass irgendwie dann die Zimmer von Justus und Peter vertauscht werden. Weil Peter kommt ja in das Zimmer, wo Percy drin war. Und Justus kommt ja in das Zimmer, wo dieser komische René aus der Schweiz drin war. Aber Justus sagt dann später zu Peter, er hat ein Bild von Percy auf dem Nachttisch stehen sehen, mitgenommen. Warum sollte aber René ein Bild von Percy auf seinem Nachttisch haben? Weil das passt dann ja irgendwie auch nicht.
Das heißt, es müsste ja an Peter sein. Du bist ganz offen auf der Spur. Wer weiß, was da jetzt
von dir lief. Skandal bei den Samurai. Nee, aber es passt halt irgendwie auch nicht so ganz.
Ja, stimmt, aber ich glaube, das war im Hörspiel auch so, dass er das gesehen hat. Oder also ich weiß nicht, ob er es wirklich gefunden hat, aber ich glaube, er hat es zumindest gesehen. Also, es kann natürlich auch sein, als es da war, wo er Peter abgeholt hat und die dann danach rausgegangen sind, aber wenn da auch wirklich so stand, von wegen, dem ist das als Beweis in die Hände gefallen mäßig, dann macht das natürlich keinen Sinn, das stimmt.
Ja, ja. Nee, das war halt eher ein bisschen komisch. Mhm. Aber gut, waren doch. Auch
gab's
Flüchtigkeitsfehler.
Auch Fehler.
Ja, Flüchtigkeitsfehler von Ben Nevis wahrscheinlich. Aber das waren auch schon eigentlich die einzigen Ungereimtheiten.
Sind uns sonst noch Fehler aufgefallen? Anna, hast du was im Hörspiel bemerkt?
Nee, also meine Frage mit dem Netz hatte sich ja jetzt geklärt. Wurde ich das auch immer noch, also wie gesagt, ich glaube, das haben die sich irgendwie noch dazu gedichtet am Ende und haben dann nochmal beim Drüberlesen gemerkt, oh, ich weiß nicht, so eine Einstiegsprobe mit eventuellem Tod, wenn man die Schlucht runterfällt, ist vielleicht doch nicht so gut. Bauen wir noch ein Netz ein oder so. Ja, nee, und ansonsten waren da, glaube ich, keine Fehler drin. Zumindest keine, die mir großartig aufgefallen wären.
Ich glaube, Logiklücken hatten wir auch keine, glaube ich.
Nee.
Nö, nee, stimmt.
Visitenkarte. Die Folge in einem Satz.
Ich glaube, ich bin heute dran mit der Folge in einem Satz, ha?
Das ist, glaube ich, tatsächlich vollkommen richtig.
Könnte sein, ja.
Ja gut, das habe ich mir schon so erschlossen aus den letzten Folgen und mir zwei verschiedene Optionen zurechtgelegt. Sind bei mir ja immer irgendwie so eher so Headings anstatt Sätze. Damit müssen wir jetzt aber einfach leben. Und zwar habe ich als erste Option Shishis, Schwerter, eingequetschte Burger und Samurai-Kampfgeschrei auf Shadowstone.
Eingequetschte Burger?
Justus, der bezeichnet sich
stimmt,
selbst als
Kiste.
Eingequetschten Burger in der Truhe und steigt aus und sagt, ich fühle mich hier wie so ein eingequetschter Burger.
Ja, das war noch, im Buch noch besser. Als eingequetschter Burger in den Pranken von Onkel Titus.
Ja gut. Und meine zweite Option wäre Nix von Bob, zu viele Maden und eine mordlustige Elitegesellschaft auf Nobelinternat.
Finde ich beides.
Also passend. Beides sehr gut. Du kannst eigentlich einen langen Banger draus machen aus beiden.
Herein war einfach alles aneinander.
Ja, das ist alles richtig und wichtig.
Von Norris bis Kirschkuchen. Die Folgenbewertung.
Finde ich gut. So, Freunde. Es wird Zeit für die Bewertung der Folge.
Oh ja.
Und ich bin sehr gespannt, was die Meinung von Timo Mahler zu dieser Folge ist.
Die Meinung von Timo Mahler besagt, dass diese Geschichte insgesamt sehr solide ist. Ich würde sagen, das ist schon ein Strandtag. Ja, ich würde schon sagen, das ist eine solide 2, weil die Atmosphäre da ist sehr spannend. Okay, habe ich was durcheinander gebracht?
Nee, das ist schon bestimmt absolut richtig, was du da sagst, wenn das deine Meinung ist, aber für mich wäre das keine. Aber führe gerne
okay.
aus.
Okay, nee, war jetzt eure Gesichter so, war nicht. Lass mich kurz erklären, weil ich finde schon, die Atmosphäre da war gut, auch mit diesem Hogwarts-Schloss mäßig da, das fand ich eigentlich schon auch recht spannend. Die Atmosphäre kam im Buch halt vielleicht nochmal besser rüber als im Hörspiel, ich habe keine Ahnung, aber es war halt schon auch mit diesen ganzen dunklen Gängen Schattenwelt 2.0 so ein bisschen. Nicht ganz so gut natürlich, aber es kam schon nah dran. Der einzige Kritikpunkt ist halt, dass man diese Samurai-Thematik auch hätte austauschen können. Die war jetzt nicht wirklich zwingend für die Handlung. Man hätte auch irgendwelche europäischen Ritter oder irgendwelche afrikanischen Krieger dahin packen können. Das wäre nicht aufgefallen. Deswegen würde ich schon sagen, es ist ungefähr eine glatte 2, meiner Meinung nach.
Spannend. Ich fand es nicht so gut.
Oha.
Ich fand, die Folge ist an sich, also man kann sie gut hören. Ich finde, du sagst atmosphärentechnisch, das passt schon. Da habe ich auch ehrlich gesagt nichts zu meckern. Aber erstens finde ich dieses Samurai-Thema total random. Also es passt einfach nicht nach Kalifornien. Da kannst du dir so viel schlauere Dinge überlegen von, was weiß ich, einem Football. Also ich finde gerade, die typische Sportart in Amerika ist Football. Es kam in keiner einzigen 3-Fragezeichen-Folge bisher irgendwann mal was mit Football auf. Also du könntest da ja auch eine ganz andere Thematik rundherum bauen, die einfach amerikanischer ist. Ob es jetzt Football ist, ist ja egal. Aber man kann ja eine ganz andere Dynamik aufbauen mit so einem College, was auch immer, College-Internat-mäßig. Das wäre, also du kannst es viel amerikanischer aufziehen. Dann, sorry, finde ich, also ja, natürlich ist es ein gutes Hörspiel an sich von der Art und Weise, wie es funktioniert. Aber ich finde die Geschichte jetzt auch nicht unfassbar spannend. Also sowohl die Gründe am Ende dafür, warum das Ganze so passiert ist, wie es passiert ist. Also die Intention der Verbrecher ist jetzt keine wirklich spannende Sache. Klar hast du so einen, irgendwie so einen Hart-Agro-Schüler, der irgendwie alle verprügelt und alle irgendwie umbringen will. Okay, das ist jetzt vielleicht noch das Spannendste an dem ganzen Fall. Am Ende finde ich es unfassbar schade, dass Bob so lange überhaupt keine Rolle spielt. Also ich finde, das gefällt mir nicht. Ich finde, da hätte man Im Zweifel, also ist ja okay, dass man die trennt und Bob nicht komplett da ist, aber dann hätte man das ja vielleicht regeln können, dass Bob zum Beispiel eben einfach in einer oder zwei Sequenzen vorkommt, wie er mit Mandy redet oder wie er irgendwas recherchiert, also dass er dann irgendwie im Ort selber irgendwie auf Dinge ja, kommt.
Da muss ich aber gleich nochmal was zu sagen, weil das ist so eine Besonderheit im Buch, glaube ich. Das ist nur eine Theorie, das mache ich gleich noch.
Weil Bob so nicht präsent im Hörspiel
eigentlich, genau, das hat
damit eigentlich zu tun. Außer so diese drei, vier Momentchen, und das finde ich echt schade. Und deswegen bin ich beim schlechten Fahrradfahren. Ein 3-.
Oha.
Ja, also ich kann mich da auch, glaube ich, anschließen. Vielleicht ist es noch ein normales Fahrradfahren, einfach so eine stinknormale, langweilige Fahrradtour. Ja, also das Samurai-Thema, irgendwie finde ich das ja ganz ansprechend, aber es passt halt wirklich nicht so da ganz da rein irgendwie, das sehe ich auch. Ach so, übrigens auch nochmal so eben dran, ich finde das lustig, wie sie die ganze Zeit Schwerter sagen und nicht einfach Katanas, weil das dann noch viel mehr in dieses komische japanische Flair, was irgendwie versucht wird, da sich irgendwie zusammenzubasteln, reinpassen würde. Ich weiß nicht, Katanas sind ja irgendwie auch nur Katanas, wenn die von diesen bestimmten Schmieden geschmiedet werden. Vielleicht hat sich da auch jemand einfach tatsächlich kulturell vernünftig informiert und war so, das ist jetzt eher unwahrscheinlich, dass jemand hier ein echtes Katana hat. Vielleicht liegt es auch daran. Keine Ahnung. Das ist mir aber zwischendurch auch noch aufgefallen. Ich finde es auch unfassbar schade, dass Bob halt nicht da ist. Also, weil einfach die Dynamik ist so seltsam, so wenn es nur die beiden sind und dann auch wie er zwischendurch nur angerufen wird und am Ende sagt er auch, oh, ich möchte bitte im nächsten Fall nicht auf so einen Nebenschauplatz abgeschoben werden, ich möchte lieber wieder mit euch zusammen sein. Ja, es ist eine Geschichte, die ich mir anhören kann, aber jetzt auch definitiv nicht meine erste Wahl, wenn ich mir eine Folge aussuchen würde. Ich weiß nicht, ich habe im Moment das Gefühl, ich bin super kritisch bei den Folgen, die wir bewerten, aber es ist für mich halt einfach auch nicht besser als eine Fahrradtour. Ja.
Ja, finde ich aber auch so. Ich habe auch das Gefühl, dass jetzt noch, ich höre ja alle Folgen gerne, also ich höre die jetzt auch gerne, nur wenn man die dann so kritisch analysiert, dann muss man eben auch ehrlich mit der ganzen Sache sein und dann ist die, wie gesagt, also die ist atmosphärisch, kann man die super hören, das will ich nicht sagen. Ich würde doch jetzt nicht sagen, dass ich die Folge ungerne höre, aber es gibt mir nicht so viel, inhaltlich.
Ich muss auch noch was einschieben, was ich gerade eben bei der Folge vergessen hatte. Boah, ich vergesse heute alles.
Die Einspielerbeauftragte.
Das los. Auch. Also ich fand den Samurai-Geschrei-Einspieler auch ganz lustig. Also irgendwie war der schön atmosphärisch, der hat mir gefallen. Das war es aber gar nicht. Also ich habe nicht nur die Hälfte meines Hirns vergessen, sondern auch zwischendurch vernünftig meine Notizen mitzugehen. Nämlich sagt nämlich Peter am Ende, wo aufgeklärt ist, wer so, ja, wer es halt war, sagt er auch so, er hat komplett aufgegeben. Ja, ich kann mich halt nicht so gut ausdrücken wie Justus. Und ist so richtig resigniert und das fand ich auch tatsächlich eine sehr lustige Szene.
So, Timo, du hast gesagt, es gibt nur eine Theorie von dir.
Genau, also das Buch ist ein bisschen anders aufgebaut als das Hörspiel logischerweise, weil am Anfang so die erste halbe Seite ist quasi die Szene, wo halt Sino gegen Sean kämpft und Peter hat so einen Flashback. Und diese ganze Folge bis zu diesem Moment ist quasi ein Flashback aus Peters Erinnerung. Und ich glaube, deswegen ist halt Bob auch gefühlt nicht dabei und Justus halt auch nur, wenn Peter dabei ist. Weil ich glaube, dass Peter halt einfach diese ganze Folge nochmal für sich selbst miterlebt und Bob das halt später dann im Archiv so auch aufgeschrieben hat. Weil wenn man das mal sich so kritisch anhört, dann ist auch Justus halt nie allein unterwegs. Es ist halt immer Peter da, wenn Justus auch da ist. Und deswegen habe ich den starken Verdacht, dass Ben Nevis hier eine reine Peter-Folge gemacht hat. Die Silberne Spinne war ja eher so eine Bob-Folge und das ist halt wirklich zu 100% so eine reine Peter-Shaw-Folge. Deswegen liegt es wahrscheinlich daran, dass Bob nicht da ist. Wie bitte?
Warum macht man das so? Also ich frage mich gerade, warum man... Also weil das ist gerade für ein Hörspiel funktioniert das doch auch einfach nicht.
Also das Ding ist, das könnte für ein Hörspiel funktionieren. Ich glaube, das hätte ich auch interessant gefunden und das wäre auch mal, keine Ahnung. Also wir sind jetzt bei irgendwo, ich glaube Folge 140 ist das ja. Also da ist jetzt schon ordentlich viel passiert und wir haben schon viel von den dreien immer mal so zusammengehört. Und das ist halt vielleicht einfach mal eine neue Perspektive, die vielleicht auch Spaß macht. Das sehe ich sogar. Aber es kommt halt leider so nicht rüber in dem Hörspiel. Und in dem Buch meinst du ja auch, es ist eher so eine Theorie. Also ich hätte das cooler gefunden, hätte man das noch so ein bisschen in den Vordergrund gestellt, dass es halt wirklich seine Erinnerungen sind. Und wenn man das einfach ein bisschen größer gemacht hätte, dass das fast wie so eine eher specialige, für sich alleine stehende Folge wäre, vielleicht wäre dann auch unsere Bewertung anders ausgelaufen.
Okay, das kann natürlich sein. Dann gibt es hier noch einen Aspekt von diesem Buch, das ist halt mit dem Hörspiel gar nichts zu tun, aber ich fand das einfach lustig, weil im Buch ist halt jede Kapitelüberschrift auf Japanisch. Über der Deutschen. Das war einfach mal so ein bisschen nett. Also cool. Es sah dann, ich halte es mal in die Kamera, das sah dann halt so aus.
Das ist ja lustig.
Deswegen, das fand ich auch noch cool. Ganz originell.
Lies mal vor, Anna, was steht da?
Ja. Genau. Das machen wir dann nächstes Mal, würde ich.
Da steht doch verdeckte Ermittlung, oder nicht?
Ja. Und darüber halt dann. Stimmt. Wahrscheinlich auch das Gleiche, nur halt anders betont.
Ich fände es so lustig, wenn die einfach irgendeinen Quatsch darüber geschrieben haben und einfach sich so eine Karte mit Essen oder so daneben gelegt haben und immer irgendwas darüber geschrieben haben. Und wir alle denken so, oh, das ist voll die gute Idee, dass sie die Kapitelüberschrift noch übersetzt haben. Aber eigentlich steht da so, keine Ahnung, wir haben Reis mit Sushi gegessen.
Brokkoli.
Oder so.
Reis mit Hähnchen.
Ja, wäre schon lustig. Muss man mal bei Google eingeben.
Ja, Timo, das wäre dann deine Aufgabe,
jetzt
dann für die nächste Folge zu tun.
Yes, Sir.
Und jetzt wird es für uns an der Zeit, das zu tun, was wir in jeder, zu jedem Abschluss von Folgen tun.
Oh ja.
Zufall? Ich glaube nicht an Zufälle. Der Zufallsgenerator.
Ich schmeiße den Zufallsgenerator an.
Es wird spannend.
Ui. Und habe eine Zahl gezogen.
Ui, das ist schon mal gut.
Die 61.
61. Das ist aber eine sehr alte
Timo.
Folge. Das ist auf jeden Fall eine Brigitta Johanna Henkel-Weithofer Folge. Ich weiß aber nicht genau welche. 61. Ist das giftiges Wasser?
Nee.
Okay.
Da geht's um etwas, wo ich mich immer frage, wie groß Rocky Beach eigentlich wirklich ist. Weil in dem Fall geht's, ja, wenn ich das jetzt so sage, dann ist es eindeutig. Justus raucht dort eine Zigarette.
Ah, ist es, wie hieß das? Ist es die Rache des Tigers?
Das ist vollkommen richtig, ist die Rache des Tigers.
Ja, Justus, der alte Raucher.
Mir wird hier gerade angezeigt, übrigens die 61. drei Ausrufezeichen-Folge, nur für unsere weiblichen Hörerinnen, ist der Fall Dornröschen.
Oh, wie schön.
Ach so.
Gut
da
zu wissen.
Können wir uns auch mal informieren. Also nicht für die Folge, aber so interessenshalber. Wir haben ja auch Menschen in unserer Freundesgruppe, die drei Fragezeichen boykottieren und dafür drei Ausrufezeichen-Fans sind.
Ja, schlimm genug eigentlich.
Übrigens, die 61. Fragezeichen-Kids-Folge ist Alarm im Dino-Park.
Ach,
so, spannend. Damit wir das der Vollständigkeit halber auch noch hier geklärt haben.
Ja, guck mal, da hatten wir dann auch direkt wieder die Überleitung zu unserem lieben Chris Pratt.
So?
Ja,
als wäre das alles geplant gewesen.
Ja, wer
weiß. Lass uns mal kurz erklären, was jetzt der Fahrplan für die kommenden Folgen ist. Denn, wie gesagt, Freitag kommt die neue Folge raus. Ihr wisst das ja, die kommt ja außerhalb des Kanons. Das heißt, die kommt nicht zwingend nächste Woche Mittwoch, sondern die kommt wirklich schnell nach der neuen Folge raus.
Also wir geben uns auf jeden Fall Mühe, dass wir die so schnell wie es geht dann auch aufnehmen. Mal gucken, wie es bei uns reinpasst. Wir hoffen, wir kriegen es halt früh hin.
Ja,
genau.
Also wir geben uns
die nächste
Mühe.
Woche Mittwoch auf jeden Fall Folge 61, Rache des Tigers. Und im besten Fall schon vorher die neue Folge. Schauen wir mal, wie das sich in der Realität dann widerspiegelt, weil aus Gründen Anna die nächste Zeit viel beschäftigter Mensch ist.
Ja, ihr müsst wissen, ich habe hier gerade ein Setup, die beiden Mitwirkenden hier stehen hier in meinem Laptop auf Umzugskisten, so viel sei gesagt.
Und eventuell sind wir dann loyal und werden dann unsere Hilfe durchaus mal anbieten. Also es kann auch sein, dass ihr eine Folge mit sehr viel Hall habt.
Möglich. Wir werden sehen.
Wir werden sehen, was sich ergeben lässt. Dann gibt es keine Rückkopplung von Timo, dann gibt es eine Rückkopplung von leeren Zimmern. Wir könnten dann ja einen Vodcast machen. Können dann zeigen, wie wir können eine Roomtour durch Annas neue Annas heiligen Hallen machen, die noch leer sind.
Spannend wäre es ja.
In diesem Sinne, glaube ich, wisst ihr jetzt auch Ansichtssache.
Naja gut, kommt drauf an.
In diesem Sinne würde ich sagen, machen wir jetzt Schluss, machen den Deckel drauf für diese 3-Fragezeichen-Folge und hören uns wieder irgendwann und allerspätestens nächste Woche Mittwoch. Macht's gut.
Yes.
Alles klar. Au revoir.
Macht's gut.
Schaltet den Verstärker ein. Die 3-Fragezeichen-Fan-Podcast mit Leon, Timo und Anna.